Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Ich bin Lars Lindekogel von TTE Strategy und ich spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand Champions in Deutschland. Und in der heutigen Podcast-Folge, und ich freue mich ganz besonders, geht es um den Generationenwechsel bei einem deutschen Mittelstand Champion. Es geht um zwei Geschwister, die nach dem Thron greifen und die Nachfolge in der 8. Generation antreten wollen. Und es geht um pneumatische und hydraulische Hebezeuge. Ich bin mal gespannt, was das ist. Krananlagen und darum, ob eine Familienverfassung in unruhigen Zeiten Unternehmen zusammenhalten kann oder ein antiquiertes Werkzeug ist. Sie sind ein Herz und eine Seele und Verfechter ihrer Familienverfassung. Und schauen wir mal, ob Sie das nach unserem Gespräch auch noch von sich behaupten können. Hallo, liebe Gitta und hallo, Moritz.
Hallo, wir freuen uns, dass wir hier sind.
Hallihallo.
Schön, dass ihr da seid.
Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Die Geschwister als ein Herz und eine Seele. Mit welchen Geschwistern könnt ihr euch denn am ehesten identifizieren und warum? Ich habe mal drei mitgebracht. Also Hänsel und Gretel, etwas dramatisch, aber definitiv ein Hero's Journey mit Teamgeist und Kollaboration. Die rothaarigen Weasley-Zwillinge von Harry Potter, etwas ulkig, aber begabt. Und zu guter Letzt noch im Angebot, Kain und Abel, sehr kompetitiv, die beiden. Einer wird bevorzugt, böses Ende, Geschwisterteil, erschlug schließlich den anderen. Also wofür entscheidet ihr euch?
Also ganz spontan, Hänsel und Gretel. So, ne, das sind ja eigentlich zwei Geschwister, erstmal männlich und weiblich, das passt ja auch schon mal. Und dann geht's ja darum, früher oft gehört, ne, die werden ausgesetzt im Wald und finden da, was man so halt findet, ein Lebkuchenhaus, ist ja klar. Werden dann von der Hexe eingesperrt, einer von den beiden. Und dann geht es ja darum, dass sie wieder nach Hause können, indem sie die Hexe überlisten. Und ich finde, da ist ein sehr schönes, ja, lässt sich sehr schön auf die Situation in einem Unternehmen drauf projizieren. Warum? Weil es da wirklich um Kollaboration geht. Es geht um Zusammenhalt, ja, gerade als Geschwister. Ich lasse den anderen nicht im Stich und auch um ein Stück weit, ja, Vertrauen, ja, Vertrauen darin, der andere lässt mich nicht im Ofen jetzt brennen. Ja, so war ja die Geschichte. Ja. Und von daher wäre das doch wünschenswert für jedes Unternehmen, so einen Zusammenhalt in einer Spitze, egal ob Geschwister oder nicht, zu haben.
Absolut. Moritz, stimmst du dazu oder würdest du jetzt anders wählen?
Ich könnte jetzt der typische kleine Bruder sagen, und nein, ich will was ganz anderes, aber ich würde sagen, das passt schon ganz gut.
Super, dann lasst mich euch erstmal richtig vorstellen.
Die Vita.
J.D. Neuhaus ist der weltweit führende Hersteller für pneumatische und hydraulische Hebezeuge, Krananlagen und Systemlösungen made in Germany. Ihr arbeitet mit Kunden wie ThyssenKrupp, Jägermeister, und ihr erwirtschaftet einen zweistelligen Millionenbetrag an Umsatz pro Jahr, Moritz?
Ja, das ist komplett richtig. Man kann es ja überall einsehen im Bundesanzeiger. Wir bewegen uns genau in diesem mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Wir sind wirklich typischer Hidden Champion aus dem schönen Witten im Ruhrgebiet, so typische Wachstumsstory, 1980 noch eigentlich mehr oder weniger hauptsächlich im heimischen Bergbau unterwegs gewesen, ohne wirklich nennenswerten Anteil an Export oder einfach auch in anderen Branchen unterwegs, und sind dann unter der Führung und mit dem Eintreten unseres Vaters, also Wilfried Neuhaus Galladay, hat sich das Unternehmen so weiterentwickelt, dass wir heute ein Unternehmen sind mit 5 JDN-Standorten, Witten, Aberdeen, Baltimore, Lyon und Singapur, mit einem Partnernetzwerk auf der ganzen Welt, bedienen Kunden auf der ganzen Welt, klein oder groß, die von dir genannten, mit einem Exportanteil von 80%.
Ja, da kommen wir noch dazu, finde ich super spannend, dass ihr so als Hidden Champion in Deutschland so international unterwegs seid. Und ich bin natürlich gleich gespannt, welche Herausforderungen das mit sich bringt. Aber erstmal interessiert mich, ihr habt mehr erzählt, oder wenn ich das richtig verstanden habe, dass ihr euch in so etwas aufteilt wie ein Innenministerium und ein Außenministerium. Moritz für alles zuständig, was Sales und Service angeht, und Gitta, deine Aufgabe, Corporate Development, HR, Nachhaltigkeit. Wie habt ihr das denn entschieden? Also geht man da einfach nach den Stärken der einzelnen Personen oder gibt es da irgendwie noch mehr Logik dahinter?
Wenn das so einfach wäre, diese Rolle zu finden, am Ende hat es bei uns 10 Jahre gebraucht, aber trotzdem würde ich es als supernatürlichen Prozess beschreiben, dass Gitta jetzt in der, wie von dir gesagt, Innenministerrolle ist und ich eher in der Außenministerrolle.
Ihr seid ja noch recht jung, das wollte ich eigentlich erst später sagen. Also wenn das 10 Jahre gedauert hat, in welchem Alter fängt man dann sozusagen an, das zu überlegen?
Also wir haben mit 15, Moritz 14, ich 15, damals mit der Familienverfassung, du hast es ja schon angekündigt gerade, eben begonnen. Und damit hat man sich eben befasst, ja, wo geht denn mein eigener Weg hin? Denn das war ja auch nicht klar, das geht auf jeden Fall ins Unternehmen, sondern für uns war das eher so, und so haben unsere Eltern immer gesagt, ne, guckt, was euch Spaß macht und macht das dann. Und so hat sich das dann wirklich, Moritz sagte, sehr natürlich ergeben. Moritz war sehr, sehr stark unterwegs in Sales-Positionen, Business Development, viel dort gemacht. Und ich habe sehr stark mir natürlich das Thema Personalwesen angeguckt, beim Projektmanagement, in einem großen Entwicklungsbereich, im Prozessmanagement und habe so sehr stark ja intern im Unternehmen geguckt, wie müssen Prozesse angelegt werden, was muss man kulturell tun, um da eben nach vorne zu kommen. Und dann ergab sich das so.
Und was vielleicht ganz kurz nur abschließend, dann kommen wir gleich weiter, das Thema Familienverfassung in Bezug auf diese Wege. Was ist da geregelt, was sozusagen euch in diese Bahn geschickt hat? Welcher Punkt wäre das?
Ich glaube, was da einfach die Thematik ist, selbstverständlich steht jetzt nicht in der Familienverfassung, Moritz macht Sales und Gitta macht Innenministerium. So steht das da nicht drin. Sondern es ist schon auch einfach angedacht, dass wir, wie Gitta auch gerade schon genannt hat, gewisse Erfahrungen sammeln müssen, um eben in diese Rollen, in denen wir jetzt heute sind, reinkommen zu können. Und dieser Weg ist da eher beschrieben. Was müssen wir erfüllen, um in eine gewisse Ebene hier im Unternehmen und auch einfach diese Verantwortung hier zu tragen? Solche Sachen sind dann in der Familienverfassung beschrieben.
Und das ganz unabhängig von uns beiden als Person. Das ist ja eine überdauernde Verfassung. Ja, die soll auch noch in der 11. Generation zum Tragen kommen. Und ich glaube, da diese Regelung, also für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, was eine Familienverfassung ist, da werden unter anderem Nachfolgeregelungen, als aber auch Werte, Ziele, was ist denn überhaupt eine Familie, was ist eine Unternehmerfamilie, all dieses wird darin geregelt. Ich denke, wir kommen da gleich nochmal
zu. Wir kommen noch dazu, verrat noch nicht alles vorab, Gitta, ne? Denn das ist ein absolut spannendes Thema und ich finde es sehr inspirierend, allein diese ersten Einblicke von euch zu hören, weil es wirklich so langfristig ausgelegt ist und das spricht ja auch dafür, wenn man sich anguckt, wie lange es euch schon gibt, kommen wir ja auch noch gleich dazu. Vielleicht einen Schritt weiter in unsere nächste Rubrik.
Unruhige Zeiten.
Wie ist denn die wirtschaftliche Lage von der JT Neuhaus, Moritz? Ja, wie hat sich so der Absatz in den letzten 2 Jahren entwickelt und was für Abhängigkeiten seht ihr da so auf der Vertriebsseite?
Also, wenn man wahrscheinlich so die letzten 4 Jahre vom Unternehmen JT Neuhaus angucken kann, dann gleicht das so der typischen Achterbahnfahrt. Ne? Mhm. 2020, wie einfach viele Unternehmen sind wir auch, vielleicht ein bisschen später als andere, weil wir noch einen guten Auftragsvorsprung hatten.
Aber hatten ja aber auch viele. Ne?
Hatten auch viele, genau. Sind wir auch voll in die Krise geraten. Haben uns hier mit Kurzarbeit beschäftigen müssen, geringe Aufträge, Auftragssummen etc. Also die Tage waren eigentlich geprägt davon, Corona-Regelung, Liquiditätsmanagement und irgendwie versuchen, mit den Kunden noch weiterhin in Kontakt zu bleiben. Das Ding ist, wir waren uns sicher, weil wir relativ erfolgreiche Jahre vorher hatten, dass diese Krise irgendwann ein Ende haben wird, investiert, weitergearbeitet an den strategischen Projekten. Um jetzt zu deiner Frage zu kommen, heute ist das Unternehmen nach dieser Krise 2 Jahre später wieder komplett durchgestartet mit komplett diversen Branchen, in denen wir unterwegs sind, ein gutes Auftragsbuch.
Und wovon hängt das hauptsächlich ab, wenn du jetzt sagen würdest, wenn ihr euch den Markt anguckt, was sind so die großen Treiber, wo ihr sagt, ja, wenn die Dinge gut laufen, dann geht's uns auch wahrscheinlich gut?
Das sind sicherlich verschiedene Themen, aber wir haben immer ein absolut zyklusabhängiges Unternehmen. Mhm. Gucken wir beispielsweise mal in so eine Industrie wie der Schiffsbau, dann würde man ja nicht meinen, dass der aktuell boomt in der ganzen Situation, in der wir mit den hohen Zinsen etc. sind. Mhm. Aber trotzdem hat es einfach so einen Investitionsstau, das ist zumindest unsere Vermutung des Ganzen über die letzten Jahre gegeben, dass da einfach gerade massiv investiert wird in neue Schiffe, Reparatur der Schiffe. Da profitieren dann wiederum 2 Branchen von. Einmal der Schiffsbau und unser Verleihgeschäft, also unsere Verleiher. Und die haben dann dazu geführt, weil wir da über hohe Kapazitäten unserer Hebezeuge führen, die automatisch auch zu hohen Umsätzen führen, dass da einfach super viel Bewegung reinkommt.
Also bei euch kann man praktisch Hebezeuge kaufen und ihr verkauft sie auch an Verleiher oder die Verleiher gehören zu euch direkt, und nur, dass ich das kurz verstehe?
Das ist so wie in der Automobilindustrie, kann man sehr, sehr gut vergleichen. Also die Sixt, bei uns heißen sie einfach nur nicht Sixt. Die haben eine Flotte von teilweise bis zu 1.000, 2.000 Geräten von uns, von den kleinsten Tragfähigkeiten bis zu 100 Tonnen hoch.
Okay. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr einen sehr hohen Exportanteil habt. Ich glaube 80%, hattest du erwähnt. Gibt es da bestimmte Risiken, die ihr euch anschaut in den einzelnen Absatzmärkten, oder wo merkt ihr gerade, zieht es an, und gibt es irgendwie auch schwächelnde Märkte?
Absolut. Es gibt ja immer, Märkte, die einfach stark sind, immer Märkte, die ein bisschen schwächer sind. Wir merken beispielsweise gerade in den USA, für uns generell weltweit der wichtigste Markt, weil sie einfach auch alle Industrien, die wir bedienen, in einem Land unterwegs sind. Da sehen wir einfach gerade, die Automobilindustrie ist vielleicht jetzt nicht so stark, wie sie einmal war oder wie sie ist. Aufgrund der ganzen Themen, die wir drumherum haben, da brauchen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Dann sehen wir aber andere Branchen, Schiffsbau, die Batterieindustrie, langfristige Investitionen. Es werden Plans dort aufgebaut. Da sehen wir einfach einen großen Trend. Und dann aber auch so Märkte wie Saudi-Arabien, also die Vereinigten Arabischen Emirate, sehr, sehr spannend. Da wächst neben Öl und Gas sicherlich für uns auch eine der Industrie, das können wir auch nicht verneinen, der relevant für uns ist, andere Industrien auf, Halal Food, auch dort die Batterieproduktion, Infrastrukturprojekte. Das sind alles Themen, die uns beschäftigen.
So neue Themen, ne, Batterieproduktion, aber auch Regionen vielleicht, in denen man jetzt so als deutscher Mittelständler nicht direkt zu Hause ist und auch nicht genau weiß, wie man da navigiert. Wie kommt man da ran? Also wie schafft ihr das, dass eure Kunden dann auch sind und ihr diese Wachstumsmärkte mit bearbeiten könnt?
Um vielleicht die Batterieproduktion oder die Batterieindustrie mal hier als Beispiel zu nehmen. Wir sind auf diesen ganzen Fahrt sicherlich im Jahr 2020, also zu der Corona-Krise, draufgekommen, dass wir uns mit den Experten in der Branche unterhalten, die natürlich auch vorher erstmal finden müssen, auf Conventions gehen, mit dem VDMA, also der Verband Deutscher Maschinenbauer, dort einfach unterwegs zu sein und einfach hören, was passiert, und natürlich verstehen, wie diese Industrie funktioniert. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir haben einen Stein ins Rollen bekommen, und wie das dann so oft ist, dann geht's erst richtig los.
Ja, und wie macht man das mit den Leuten dann, Gitta? Also ich meine, wenn ich jetzt mal so kurz über, ne, Moritz erzählt jetzt gerade hier, ja, okay, rollen die Steine los im Sales, aber ich muss ja irgendwie das auch alles dann abliefern und die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit haben aus einer People-Perspektive und dann international. Wie machst du das?
Also ich glaube, da ist einmal ein großes Thema und unser Ansatz, wie wir hier überhaupt zusammenarbeiten. Wir arbeiten hier in einem 360-Grad Team immer zusammen. Ja, hier kommen dann nicht nur der Vertrieb zusammen, sondern es wird dann direkt vom Technischen geguckt, von der Produktion. Wie könnte man denn sowas, wenn bestimmte Anforderungen? Und was wir da wirklich machen, ist früh die Leute mitnehmen. Also auch, dass das nicht nur hier oben irgendwo ist, sondern dass die einzelnen Vertriebler da wirklich reingehen, auch dass wir internationale Teams bilden. Ja, wo sind gerade die Hubs relativ stark, und dann in unserer Group dort sehr, sehr stark und nah zusammenarbeiten und natürlich da auch immer mal wieder reingehen, das in die Thematik, ne, berichtet uns doch mal. Also auch um das immer wieder abzurufen und zu motivieren, wir machen da weiter, weil es hat 4 Jahre dann gedauert, beziehungsweise 3, bis dann wirklich der Stein mal richtig im Rollen war.
Ja, und wenn ich jetzt bei euch im Team wäre zum Beispiel und in Witten anfange vielleicht, kann ich dann auch eine Karriere international machen? Also könnte ich jetzt auch nach Saudi-Arabien gehen für euch und da den Markt ausbauen?
Ja, tatsächlich.
Das ist ja absolut spannend. Was ihr nicht jetzt erwähnt habt, tatsächlich, ist der Standort Deutschland. Wird ja viel gemeckert, ne? Also ich muss ja nur die Zeitung aufschlagen und dann steht da irgendwie drin, oh, uns geht's wieder schlecht. Ich war selbst gerade kürzlich in Saudi-Arabien und hatte ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, was ist eigentlich bei euch in Deutschland los? Mhm. Wann zündet ihr mal wieder die Motoren? Gitta, wenn du dir das so anschaust aus einer Corporate Development Perspektive, ist dieses Meckern über den Standort Deutschland gerechtfertigt? Und was würdet ihr euch vielleicht wünschen, für den Standort Deutschland, dass es attraktiv bleibt, wird, wie auch immer, für so erfolgreiche Mittelständler wie euch?
Also ich glaube, wird ist so ein gutes Thema, ne? Dass es wieder wird, aber auch dann ja noch immer ist. Also ich muss sagen, ja, das Meckern ist teilweise wirklich gerechtfertigt. Mhm. Warum? Wir haben hier unglaubliche bürokratische Hürden, die auch ja sehr schnell sich wechseln. Also mal so, da kommst du teilweise als Unternehmen gar nicht hinterher, weil dir auch gar nicht irgendwo Informationen mal geliefert werden, sondern es ist immer so eine Hohlschuld. Gleichzeitig ist natürlich das Thema Fachkräftemangel ein großes Thema, wobei das sehen wir auch innerhalb der Gruppe, ein internationales Thema ist. Das ist nicht deutsch gemacht. Aber wir sagen immer wieder, um hier wirklich den Standort attraktiv bleiben zu lassen, wieder zu machen, ist es unerlässlich, dass wir viel mehr mit Politik zusammenarbeiten. Heißt, dass Wirtschaft und Politik dort viel mehr Hand in Hand gehen, um ja wirklich mal anzuschauen, was macht denn die Bürokratie im tagtäglichen Arbeiten? Was bedeutet Infrastruktur? Was bedeutet Digitalisierung, um da auch hinterher zu kommen? Und natürlich, dass das Thema Fachkräftemangel, das ist natürlich auf der einen Seite ein demografisches Thema, aber auf der anderen Seite sage ich ganz klar, wir müssen eigentlich schon in der Schulbildung anfangen. Und zwar dann auch wieder mit Wirtschaft, mit Ausbildungsvertretern, mit Hochschulen, mit Politik sich mal anschauen, ist das, was gelehrt wird, wirklich immer noch relevant im 21. Jahrhundert? Ist das relevant, um Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten? Lass uns doch mal reingehen in technische Berufe.
Ja.
Oder lass uns doch mal reingehen in das Thema Verantwortung zu übernehmen. Ist attraktiv, das ist cool, das macht Spaß. Denn ne, wir brauchen auf der einen Seite, wir brauchen diese ganzen unterschiedlichen Leute. Aber wenn das nicht gefördert wird, schon in der Schule, wo sich doch die Frage stellt, wo gehe ich denn mal hin, was mache ich denn mal? Dann, ich glaube, müssen wir uns nicht wundern, dass Leute entweder woanders hingehen oder dass wir im Moment gar nicht wissen, wo junge Menschen sind, weil sie weder auf dem Arbeitsmarkt sind, noch in der Schulausbildung, in der Ausbildung, in der Hochschule. Und das ist schwierig.
Ja, gibt's denn, ja, weil du hast auch kurz andere Regionen angesprochen, hast gesagt, ja, Fachkräftemangel ist jetzt gar nicht nur in Deutschland. Gibt's denn in den Regionen, in denen ihr unterwegs seid, jetzt in Bezug auf Schulbildung und dieses, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich bin technisch schon besser ausgebildet in der Schule, beobachtet ihr, dass das in bestimmten Ländern deutlich besser wird, ganz kurz abschließend?
Teils, teils. Ne, kommt immer auf Schulformen an. Man weiß, in Nordamerika gibt's Schulen, wo alle zusammenkommen und dann Kurse angeboten werden wie Mechaniker, Elektro und sonst was. Ne? Aber da ist natürlich auch immer wieder, wo gehen denn die Neigungen her? Aber wir setzen uns hier auch als Unternehmen ein, sehr stark in das Thema reinzugehen der Schulbildung und eben immer wieder auch Menschen, egal welcher Herkunft die haben, in das Thema auch mal Unternehmertum reinzugehen.
Klar. Klar, okay, nee, habe ich verstanden. Prima.
Die Secret Sauce.
Vielleicht zum Thema Fokus. Ihr liefert in rund 70 Branchen, Lebensmittelindustrie, Automotive, haben wir schon gehört, eben chemische Industrie, Schweranlagenbau und so weiter. Jetzt als Strategen sind wir ja hier in der Runde. Denken wir ja immer in Industrien, Kundensegmenten. Ist das bei der Vielzahl an verschiedenen Kunden überhaupt möglich, da mal so strategisch vorzugehen? Vielleicht, Moritz, kannst du mal eine erste Einschätzung geben.
Ich glaube, das geht so ein bisschen zurück, was ich gerade auch schon mal versucht habe anzudeuten. Um da wirklich zu sagen, wir müssen schon relativ früh erkennen, wenn ein Zyklus gerade aufsteigend ist und strategisch an diesem arbeiten und wenn vielleicht ein Zyklus in einer Industrie vielleicht gerade eher auf dem absteigenden Ast ist. Um da wirklich dann immer zu verstehen, der ist gerade unten, der ist gerade oben. Um hier wieder das Beispiel zu nehmen, Chemie versus Batterie. Am Ende ist beides relativ ähnlich von der Anwendung, aber der eine, das boomt einfach gerade massiv und die Chemieindustrie ist einfach am Kämpfen. Also von daher würde ich sagen, es ist super zyklusabhängig. Und ja, wir haben auch immer Fokusindustrien und Fokuskundensegmente, die wir uns Jahr für Jahr setzen, Themen, die wir bearbeiten, aber natürlich auch Länder, gerade schon gesagt, Korea, ist für uns beispielsweise ein Land, Indien ist ein Land, hier in Europa wächst gerade Spanien, Griechenland für uns. Also sind einfach immer so unterschiedliche Fokusthemen.
Ja, das heißt, ihr habt die Produkte oder die Art der Produkte sind dann eher ähnlich und übertragbar auf die verschiedenen Industrien und ihr schaut einfach, wen beackern wir jetzt mal dieses Jahr mit Priorität, wo haben wir die größten Chancen und wo laufen wir vielleicht eher mal so mit?
Ich glaube, das ist essentiell, die Produktpalette so breit zu halten, aber doch so standardisiert zu halten, dass sie in die verschiedensten Branchen reingehen können. Und jetzt waren Gitta und ich nicht direkt involviert in der Entwicklung der Produkte und wir profitieren jetzt auch von der Vergangenheit. Wir haben diese Produkte, die super divers einsetzbar sind.
Ja, und das finde ich spannend. Vergangenheit, 1745 wurde euer Unternehmen gegründet, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe.
Ist richtig, 9. September.
9. September 1745, das finde ich absolut Wahnsinn. Ich habe gesagt, ihr seid jetzt in der 8. Generation. Und als wir uns vorab kennengelernt haben und gesprochen haben, habt ihr, ich glaube, Gitta, du warst das, gesagt, ja, wer die Vergangenheit nicht kennt, der kann die Zukunft nicht gestalten. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und dann so ein bisschen in den Kontext der heutigen Zeit das gesetzt. Künstliche Intelligenz, alles geht wahnsinnig schnell. Ich bin jetzt mal ganz mutig, um euch ein bisschen herauszufordern und würde mal sagen, naja, Innovation passiert heute so schnell wie eigentlich noch nie zuvor. Jeden Tag gibt es irgendwas Neues, was man ausprobieren kann und auch in Unternehmen verwenden kann. Und sag jetzt mal, wer sich zu sehr mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und beschäftigt, speziell seit 1745, der verpasst doch eigentlich die Chancen von heute und morgen.
Also, oder, Gitta? Interessante Schlussfolgerung. Ich verstehe deine Perspektive auch, widerspreche dir jedoch da teilweise. Unsere Aussage, ne, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann Zukunft nicht gestalten, bedeutet für uns nicht, ja, an Methoden von früher festzuhalten, also den Spruch, früher war eh alles besser. Deswegen lassen wir das so. Ne? So, herzlichen Dank für das, ja. Aber nee, danke. Vielmehr beziehen wir auch diesen sehr für uns immer sehr permanenten Spruch, der überall ist, auch gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, anderen Stakeholder, beziehen wir darauf, dass wir ein Werteverständnis haben. Wir haben Erfahrungen, die wir eben über die Jahrhunderte, können wir ja schon sagen, gesammelt haben. Und diese Erfahrungen, diese Werte, die bilden für uns das Fundament, um dann eben auf Innovationen zu reagieren und nicht nur zu reagieren, sondern sie mitzugestalten, um diese einzubinden in zukünftige Strategien. Und das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig in dieser heute sehr schnelllebigen, sehr anonymen Zeit, da dieses Wertekonzept noch zu haben, dieses Werteverständnis, diese Kultur zu haben. Aber immer, und das ist ein Wertepaar bei uns, Tradition und Innovation, aber das immer nach vorne auszurichten. Und wir lernen aus der Vergangenheit, aber immer mit dem Anspruch, wir gucken nach vorne. Sonst wird es uns nicht bald seit 279 Jahren geben, wenn wir uns nicht immer wieder neu erfunden hätten. Sonst würden wir jetzt nach Holzschaftwinden bauen. Ja, glaube ich, würde nicht mehr so sein. Und dann nochmal zurück auf deine Frage, genau auf KI und Large Language Model. Ich habe ja auch in dem Bereich gearbeitet. Auch die lernen an vergangenen Daten, ja, um dann daran Zukunft zu gestalten.
Okay, fairer Einwand. Ich glaube, wir sind wieder aligned sozusagen.
Sehr gut.
Du hast ja so von diesen Grundsatzprinzipien bei euch, ne, die Vergangenheit oder dem, was man da gelernt hat und innovatives Denken gesprochen. Sind das auch Themen, die bei euch in der Familienverfassung stehen? Das ist ja so ein bisschen, wenn ich es rausgehört habe, richtig die Secret Sauce von euch, dass sich alle so auf diese Familienverfassung beruft. Wie sieht denn so eine Familienverfassung eigentlich aus und was wird denn da so grundsätzlich geregelt?
Also erstmal würde ich sagen, es ist eine Secret Sauce. Ne? Dann haben wir noch ganz viele, die dann wirklich im Unternehmenskontext, im Familienkontext, im Unternehmerfamilienkontext ist das natürlich unser, was uns so immer wieder verbindet, neben natürlich dem Blut, was uns eint. Für jemanden, der ja da im Moment nicht weiß, was ist das denn überhaupt, worüber reden die? Viele nennen es auch Code of Conduct einer Familie oder Family Governance. Und das Ganze muss man sich wirklich so vorstellen, das ist immer basiert auf dem sogenannten Drei-Kreis-Modell. Oh, jetzt auch wieder ein neues Wort. Ja, aber das Drei-Kreis-Modell beschreibt das Spannungsfeld zwischen den Dimensionen von Familie, Eigentum und Unternehmen. Um das mal ein bisschen plakativer zu machen, ich habe hier die Podcast-Aufnahme mit meinem Bruder, Familie. Mein Bruder ist gleichzeitig mein Gesellschafter, Mitgesellschafter. Und dann haben wir noch den dritten Kreis, und zwar, dass er hier auch im Unternehmen operativ tätig ist. Und ja, das ist eigentlich so dieser Kern dieser Familienverfassung. Und dann teilt man das beispielsweise in 12 Kapitel. So ist es bei uns. Ja, da ist jede Familie sehr unterschiedlich und definiert.
Wie lang ist das, also die 12 Kapitel? Ist das so ein dickes Buch oder wie?
Es ist nicht ein dickes Buch, aber es ist schon.
Ich würde sagen, ich würde sagen Bachelorarbeit länger.
Wo ist die? Ist das jetzt im Unternehmen irgendwie so ein goldener Safe, da ist das Ding drin, oder ist das in der Cloud und ich könnte da irgendwie auch als Mitarbeiter oder Besucher vielleicht sogar irgendwie draufklicken und mir das durchlesen? Wie komme ich an die Familienverfassung von euch ran?
Ganz spezifisch unsere Familienverfassung. Das ist so, wie wir sie behandeln. Das sind bestimmt andere Familienunternehmer oder Unternehmerfamilien anders. Mhm. Die Familienverfassung ist schon geheim. Mhm. Die ist schon nur für die Familie gedacht und ist jetzt nicht irgendwie ein Dokument, wie ein White Paper für meine E-Mail-Adresse runterladen kann. Also so ist es, ist kein Werbemittel. Am Ende ist so ein Dokument, das muss man sich auch wirklich, also wir haben das hochheilig unterschrieben und feierlich unterschrieben.
In welchem Alter unterschreibt man das?
Wir waren, Gitta und ich, 17 beziehungsweise 18. Ja. So drei.
Bisschen älter.
Es hat so 3-4 Jahre gedauert, bis wir zu einer Version waren, wo wir sagen, das ist jetzt unsere Familienverfassung.
Und habt ihr dann, also ihr habt die dann neu geschrieben sozusagen oder ihr habt sie unterschrieben oder wie?
Nein. Das war ein gemeinsames, also erstmal, ne, das ist kein Copy und Paste. Also es gibt auch manchmal die Familien, die sagen, können wir das mal uns vielleicht? Und dann sage ich, ihr könnt da gar nichts mit anfangen, ja, weil die so speziell ist, so für jede Familie. Und wir haben gemeinsam mit unseren Eltern, mit einem externen Moderator, diese Familienverfassung aufgesetzt, ja, um genau nachzuvollziehen und auch dahinter zu stehen, was steht denn da überhaupt drin? Ja, auf was committen wir uns denn hier?
Und wird die dann von Generation zu Generation sozusagen angepasst oder war das jetzt das erste Mal, dass ihr so eine breite Familienverfassung aufgeschrieben habt?
Heute muss man ja sagen, Gitta und ich sind jetzt 28 und 29, sprich, das war so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 10 Jahre her, dass wir feierlich diese Familienverfassung unterschrieben haben. Ehrlicherweise wäre es ja auch ein bisschen blöd von uns, vielleicht auch so eine Familienverfassung auch auf gewisse Erkenntnisse, die unsere Familie noch nicht haben konnte,
ja,
die nicht wieder anzufassen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall bei uns immer auch einen Rhythmus gesetzt. Das steht beispielsweise auch wieder in der Familienverfassung. Wir wollen mindestens alle 2 Jahre die Familienverfassung komplett durchgehen und auf ihre Richtigkeit überprüfen. Und das ist wirklich dann ein Prozess, der regelmäßig stattfindet. Oder es gibt dann auch der Fall, wo jemand bei uns aus der Familie die Hand hebt und sagt, ich glaube, das sollten wir in die Familienverfassung schreiben. Oder sag mal, ich habe gerade ein Problem mit diesem Absatz. Lass uns da nochmal drüber sprechen. Und dann kommen wir zusammen mit unserem externen Moderator und sprechen über das Ding. Das kann manchmal sein, dass das auch ein Online-Meeting ist, wo wir sagen, ja, macht Sinn, ich glaube, das sollten wir ändern. Es kann aber auch mal sein, dass wir uns hier im Unternehmen treffen. Das sind dann meistens so die Freitagnachmittage oder Samstagmorgen, wo wir hier sitzen und wirklich über Wortwahl diskutieren.
Okay, also könnte es auch passieren, dass ihr beim Abendbrot zusammensitzt in der Familie und einer sagt, na, mir ist das und das aufgefallen und lasst uns das nochmal.
Also das wollen wir gerne trennen. Also wir wollen wirklich die Familienzeit auf Familienzeit, weil da sind wir als Familie und da sind wir nicht als Unternehmerfamilie unterwegs. Ja, das ist auch eine Sache, wo man sehr, sehr lange dran arbeitet. Was ist denn überhaupt die Familie und wann wird man denn Unternehmerfamilie? Und deswegen sind das wirklich dezidierte Meetings oder auch Nachmittage, wo eben der Externe auch oftmals dazukommt, wo man genau dann über die Sachen spricht, um auch da diese Wichtigkeit des Ganzen und nicht auch ja mal eben am Abendbrottisch, ja, dann machen wir das mal eben raus.
Ja. Und wenn man Themen diskutiert und man kann sich nicht drauf einigen, wer entscheidet dann final?
Das ist eigentlich immer, es muss eine Konsensentscheidung sein. Wir diskutieren und kauen so lange auf den Sachen rum, bis jeder am Tisch sagt, ja, das ist das, was wir da drin stehen haben wollen.
Weil nochmal, es wird von allen getragen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Okay. Thema Nachfolge. Ihr habt ja gesagt, ist geheim. Ist das auch da drin geregelt, wie die Nachfolgeregelungen so im Unternehmen funktionieren?
Ja, also es ist ein Kapitel. Den Nachfolgeprozess, ja auch ein, der sehr wichtig ist. Also das sollte in jeder Familienverfassung, Governance oder whatsoever drin sein. Und da ist genau das geregelt. Welche Anforderungen gibt es? Wie, wann, wo komme ich überhaupt ins Unternehmen? Wie ist mein Vertragsverhältnis, wenn ich einsteige, etc.?
Ja, und wenn ich jetzt nach vorne denke, die meisten Unternehmen haben ja einen Chef oder eine Chefin. Wer von euch wird es werden?
Unser Vater ist der geschäftsführende Gesellschafter. Wir befinden uns im Nachfolgeprozess. Und von daher.
Gucken wir mal. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Ist denn so eine Familienverfassung etwas, was so sag ich mal, eher so eine moralische Verpflichtung ist? Oder ist das wirklich so, dass ihr auch dann mal reinguckt wie so ein Gesetz und sagt, naja, wie müssten wir uns jetzt hier eigentlich verhalten? Und dann wird das wirklich daran festgemacht? Oder ist das eher so eine grundsätzliche Guidance?
Ich würde sagen, ja und nein. Das gute alte Jein. Es kommt darauf an. Mhm. Nein, ich glaube, was da schon das Ding ist, ist, wie sagt man so schön, du kannst für die Themen, die da drin stehen, schon moralisch accountable gehalten werden. Die Themen sind schon für uns in der Familie, nicht falsch verstehen, Gesetz. Also wenn dagegen jemand verstößt, dann wird er auch darauf aufmerksam gemacht. Der geht jetzt natürlich nicht irgendwie, wird nicht vors Gericht getragen, absolut nicht. Das hat keine, ist ein komplett emotional, moralisches Dokument, das wir unterschrieben haben, was zu uns gehört. Man muss da aber klar sagen, wir behandeln es so, dass wir schon uns dagegen accountable halten, die Regeln, die Inhalte. Sonst ist es am Ende ein leeres Dokument mit unserer Unterschrift hinter.
Ja, wenn ihr jetzt, also ich finde das wahnsinnig spannend und habe auch so den Zweck verstanden, wenn ihr jetzt in einen Großkonzern gehen würdet und mal angenommen, ihr beide wärt da in einem Großkonzern, in einem Vorstand, ne, von Aktionären getragen, DAX-Unternehmen zum Beispiel, gäbe es was ihr da reinbringen würdet aus eurer Erfahrung in Bezug auf die Familienverfassung für so einen Großkonzern, damit da mehr auf Langfristigkeit geachtet wird? Was hättet ihr so an ein, zwei vielleicht kurzen Tipps oder Ideen, die euch einfallen, was man da anwenden könnte?
Vielleicht jeder ein. Ich glaube, mein Tipp wäre, das machen auch viele, aber wirklich sich mal über die Werte Gedanken machen, wofür stehen wir überhaupt? Und auch, ja, okay, was sind die Ziele dahinter und übergeordnet, was ist denn unsere Vision? Also wo möchten wir und nicht an monetär, ja, also nicht wir möchten 100 Millionen in fünf Jahren haben, ja, und jetzt so, ne, aber sich da wirklich zu committen und ernsthaft zu committen, um die Leute dann auch mitzunehmen, das wäre meins. Ich weiß nicht, Moritz.
Ich würde wahrscheinlich, ich kenne jetzt die Governance-Strukturen oft nicht von DAX 40 Unternehmen, ich würde aber sagen, dass definitiv das ganze Thema der Konfliktlösung einer der Inhalte ist, die für mich auch einfach kritisch sind. Das ist da bei uns, Gitta hat es, glaube ich, schon genannt, die 48-Stunden-Regel gibt es bei uns.
Noch nicht.
Nee,
du hast es nicht genannt. Okay, nee. Dann führe ich das vielleicht noch mal ein bisschen aus. Du hakst ein, Lars, wenn es zu lang wird.
Ja, mach's kurz. Also 48 Stunden.
Alle 48-Stunden-Regel besagt einfach nur, es ist wirklich die Idee, wenn du einen Konflikt, ein Thema nicht innerhalb von 48 Stunden ansprichst, dann ist es kein großer Konflikt. Du hast die Möglichkeit, einmal darüber zu schlafen und am nächsten Tag solltest du es ansprechen. Sprichst du es nicht an, hast du eigentlich nicht mehr die Erlaubnis, es ansprechen, dann musst du es runterschlucken.
Forget it, dann.
Das sind so harte Regeln. Aber manchmal, das Thema, was wir damit vermeiden wollen, ist, dass man in so einen Teufelskreis kommt.
Ja.
Dann macht er das, dann macht er das Nächste und du denkst irgendwann von deinem Bruder, Mensch, geht der mir jetzt auf die Nerven? Und wenn spätestens das anfängt, dann wird's kritisch.
Okay, was gibt's noch? 48-Stunden-Regel, was gibt's noch für eine, was habt ihr noch irgendeine coole Regel? Weil das finde ich jetzt, so also die 48 Stunden, die nehme ich mit, das finde ich gut.
Keine Regel und ich weiß nicht, ob das dann bei so Vorständen von so DAX-Konzernen so, aber gemeinsame Zeit verbringen, ja, um den anderen wirklich mal auch zu erleben und nicht nur in Meeting, also in dem Kreis der Familie sagen wir möchten mindestens einmal im Jahr wirklich gemeinsam Urlaub verbringen, wo dann auch die Partner mit dabei sind, um ja dieses neben diesem ganzen unternehmerischen, um auch diesen wirklich ganz viel menschlichen Kontakt da nicht zu verlieren.
Ja, das kann man, glaube ich, den meisten DAX-Vorständen, wenn man sich da die Komposition anguckt, nicht zumuten, dass sie zusammen in Urlaub fahren müssen. Bei einigen geht es vielleicht noch eher.
Aber mal so ein Wochenende, so ein Teambuilding.
Ja, das wäre doch
schon mal was, oder?
Ja. Also. Ich gucke kurz ein bisschen auf die Zeit. Gitta, eine Sache, die mich noch interessiert, als ich vorhin gesagt habe, eure Secret Source ist eure Familienverfassung, hast du gleich gesagt, na ja, das ist ja nur ein Element von verschiedenen Dingen. Was wären dann so Sachen, wo ihr sagen würdet, das sind wirklich unsere Wettbewerbsvorteile, mal relativ so knackig rausgehauen. Warum seid ihr jetzt da eigentlich besser als die anderen? Was ist euer Secret Sauce?
Das eine, oder zum einen denke ich, dass das Thema ist der langfristigen Entscheidungen. Ja, es ist nichts kurzfristig, das ist nicht im Fünfjahresvertrag und dann, ne, wie kann ich Maximum hier rausholen und dann danke, ne, nach mir die Sinnflut. Damit kommt eben auch das ganze Thema des Vertrauens, auch der Mitarbeiterschaft, ja, die wissen, hey, wenn wir nach rechts gehen, dann gehen wir wirklich und da sind alle dann an Bord. das setzt sich auch ein bisschen mit unserem JDN-Weg, ja, unserem Wertekodex, wo die Werte, die wir in der Familienverfassung eben haben, da nochmal mit den Mitarbeitenden besprochen haben und dann der JDN-Weg, der noch ganz viel anderes enthält, herausgearbeitet haben. Und ich denke dann einfach, dass eine Familie da ist und das anfassbar ist und da auch diese Sicherheit gegeben ist. Ja, ich sage gerne in Vorstellungsgesprächen, mein Vater geschäftsführender Gesellschafter, ich gemeinsam mit meinem Vater, mit meinem Bruder bin die 8. Generation. Wir sind ein Familienunternehmen und bleiben auch ein Familienunternehmen. Und das ist von der internen Perspektive, glaube ich, ganz viele Faktoren. Aber vielleicht Moritz von der Außen.
Ja, Sales. Vielleicht gucken wir gleich nochmal drauf, Moritz. Ich würde nämlich gerne die Überleitung finden, Gitta, weil du es gerade schon gesagt hast, Unternehmenskultur, ihr nehmt die Mitarbeitenden da auch mit auf die Reise. Und wir haben eine Kategorie bei uns, die heißt der menschliche Moment. Und da gehen wir jetzt rein.
Der menschliche Moment.
Ich habe verstanden, dass die Familienverfassung ein wesentlicher Baustein ist, um die Firma und euch als Familie Orientierung zu geben. Ich darf sie mir nicht angucken, Mitarbeitende im erweiterten Sinne bei euch jetzt auch nicht. Aber wie kann denn jetzt so eine Familienverfassung aus dem Wertekanon heraus Orientierung für die Mitarbeitenden geben? Vielleicht so einen ganz kurzen Überblick. Was hilft da, um für euch das Unternehmen zu steuern?
Ich denke erstmal, das Wissen auch von den Mitarbeitenden, als aber auch wirklich von Stakeholdern. Es gibt eine Familienverfassung, worauf sich die Unternehmerfamilie wirklich verständigt hat, wo auch die Vision, ne, wir möchten das Unternehmen in die nächste Generation bringen und übernächst und sonst was drin ist, bedeutet, wir versuchen das, was da drin ist, immer wieder auch vorzuleben. Und wenn Situationen ist, wo das gerade passt, beispielsweise im Nachfolgeprozess, dass wir dann auch sagen, hey, der Nachfolgeprozess ist bei uns in der Familienverfassung ganz klar geregelt. Liebe Mitarbeitende, wenn Sie jetzt fragen, hey, wie kommt es denn überhaupt, dass die Gitta, dass der Moritz hier drin ist, ne, das basiert auf der Familienverfassung, wo gewisse Sachen geregelt sind. Also wir versuchen damit wirklich dann, wenn es passt, immer wieder dem Mitarbeiter, den Mitarbeiterinnen da auch zu zeigen, hey, das ist dieses Regelwerk, was die Familie hat, eben um die Beziehung zwischen Familie und Unternehmen zu regeln.
Ja, also hört sich ja alles jetzt super harmonisch an. Und ich meine, Moritz, wir beide haben ja auch schon öfter mal dazu gesprochen, wie viele Transformationen, Veränderungen in Organisationen scheitern. Erlebt ihr das dann auch, dass ihr trotz dieses Wertekanons, dass ihr Schwierigkeiten habt, Mitarbeitende mitzunehmen und als junge, neue Generation, was macht ihr da?
Was machen wir da? Wir machen vieles. Ich glaube, vielleicht dem Ganzen vorgeklemmt. Bei uns gibt es eine 20-20-60-Regel. 20%, die kannst du immer begeistern. Die sind auch sofort mit an Bord. Du pitchst die Idee direkt on fire. Dann gibt es auch die 20%, die sind, egal was du sagst, skeptisch. Und dann gibt's aber diese 60%, also die große Masse, die stehen irgendwo in between. Und genau mit dieser großen Masse musst du versuchen, die eben auf deine Seite zu bringen. Und das versuchen wir am Ende durch, wie von Gitta schon gesagt, wirklich so viel wie möglich offene Kommunikation haben. Die Tür von Gitta und mir und auch von meinem Vater ist immer offen. Und so ganz praktisch vielleicht so in so Projekten, die wir gerade hier vorantreiben. Wir haben beispielsweise sogenannte Consultation Hours. Manche nennen sie vielleicht All Hands oder wie auch immer. Bei uns ist es einfach nur, das Projektteam gibt die Möglichkeit, jedem Mitarbeiter Informationen über das Projekt zu kriegen und vor allem Fragen stellen zu können und Hinweise geben zu können. Und sowieso sind die Projekte immer so aufgebaut, dass sie nie nur auf Management-Level bearbeitet werden. Am Ende ist es komplett. Wir brauchen die Mitarbeiter an der Maschine. Wir brauchen aber auch die Mitarbeiter, die den Auftrag einlasten. Also das sind gerade diese ganzen Themen, die wir versuchen da extrem mitzutreiben und einfach eine hohe Einbindung der Mitarbeiterschaft in die Zukunft des Unternehmens.
Und wenn ich da jetzt jemanden fragen würde und sagen würde, was macht dich denn stolz, hier dabei zu sein? Was wären da so Punkte, die ich hören würde, die ihr vielleicht auch euren Kunden erzählt, warum sie sich für euch entscheiden sollten? Was würde so ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in der Produktion oder im Vertrieb irgendwo sagen? Was macht die stolz?
Wir hatten hier gerade tatsächlich, wir haben gerade einen Mitarbeitenden verabschiedet, der jetzt wieder oder morgen früh in die USA zurückreist, der hier mit einem Partner vor Ort war. Und der hat dann natürlich auch herzlichen Dank und er hat gesagt, hey, ich bin stolz, Teil dieser Geschichte zu sein und Teil der Zukunft zu sein. Ja, und es gibt mir Hoffnung, dass da eine Familie hinter ist, die eben nicht die Exit-Strategie plant oder sonst was, sondern die mit Fleisch und Blut hinter dem steht, was wir machen. Und das auch wieder zu dem Bewerbungsgespräch, ja. Wenn wir sagen, und wir bleiben ein Familienunternehmen mit all den Werten, die dahin gehen, damit können wir gewinnen. Ja, und weil wir es auch leben und ehrlich leben.
Ja, also wenn ich euch so zuhöre, und ihr habt ja auch gesagt, selbst ihr seid noch relativ jung, ist ein relativ großes Unternehmen, ihr seid global unterwegs mit vielen Kunden, vielen Mitarbeitenden, Themen in der Zukunft sind herausfordernd. Ich habe jetzt von euch direkt heute noch nicht gehört, aber wenn ich mit anderen mal spreche, die sagen immer, ja, wir haben so viel Respekt vor der Aufgabe. Stimmt das? Hat man da wirklich Respekt oder muss man das so sagen eigentlich nur?
Also ich würde sagen, wenn wir keinen Respekt hätten, dann wäre es kritisch. Am Ende haben Gitta und ich natürlich jetzt schon auch, spürt man die Last auf den Schultern der vorherigen 7 Generationen. Wenn das nicht so wäre, würden wir lügen. Aber ich glaube, und zumindest ist es bei mir so, und ich glaube, bei dir, Gitta, ist es genauso, ist genau das macht dir gerade Spaß. Also diese Verantwortung zu übernehmen, auch die Möglichkeit zu haben, in jungen Jahren so eine Rolle zu übernehmen, ist das, macht mir das unheimlich viel Spaß. Die Thematik dann natürlich, diesen Respekt abzulegen und zu sagen, am Ende will ich ja aber auch meine eigenen Fußstapfen in den Schnee setzen, um diese Metapher zu nutzen, geht das am Ende nur darin, indem A, natürlich auch die Mitarbeiter einlassen und ihm vielleicht auch mal hinweisen, Junge, schalt mal vielleicht einen Gang zurück. Oder, und dann ein weiterer Faktor, natürlich auch die Senior, also in unserem Fall unser Vater, einen auch machen lässt und die Möglichkeit gibt zu wachsen. Und ich glaube, das sind alles so Themen, wo man dann auch einfach sagt, Respekt ist gut, aber der muss immer da sein vor dem, was das Unternehmen ist und wie das Unternehmen gewachsen ist. Aber am Ende haben wir die Idee, dass auch unsere eigenen Fußstapfen irgendwann mit dem Team zusammen im Schnee zu erkennen sind.
Ja, da wollen wir jetzt mal konkret werden, was ihr da eigentlich den ganzen Tag macht. Holt mal jetzt nicht die Familienverfassung raus, das habe ich jetzt aufgegeben, den Versuch, aber eure Terminkalender zumindest. Und würde jetzt gern mal wissen, in unserer nächsten Kategorie, was sind denn so eure Top-Termine der nächsten Woche?
Oder bei die Fische.
Ja, ich gucke hier einmal. Also es ist ja dann der Montag, fängt an tatsächlich mit unserem Leitungsteam-Meeting. Da ist auch Moritz auch am Start. Da ist jedes Leitungsteam-Member, um zu sagen, hey, was ist eventuell letzte Woche passiert, worüber wir noch nicht gesprochen haben und was erwartet uns in der nächsten Woche? Welche Aufgaben gibt es auch? Danach habe ich meinen HR-Sync mit meinem Team.
HR-Sync, was heißt Sync?
Sync ist, ich synchronisiere mich einmal mit meinem Team. Heißt, es wird einmal, was sind für Aufgaben? Gab es irgendwelche Rückmeldungen von Mitarbeitenden? Wie sieht die Bewerbungslage aus? Was machen wir mit den ganzen Employer-Branding-Projekten etc.? Also wirklich neben den einzelnen Projekt-Synchronisationen dann nochmal so ein allgemeines, wo auch ein paar mehr Leute dran teilnehmen. Und dann habe ich ein knackiges Bewerbungsgespräch und bin mal gespannt, ob das was wird.
Ja, viel Erfolg. Moritz, bei dir, wie sieht's da aus nächste Woche?
Ich habe gerade auch mal einfach so über meinen Kalender geguckt und mal so meine Favorites rausgeguckt.
Gib uns mal den spannendsten Termin bei dir nächste Woche. Was ist da so die größte Herausforderung?
Ich habe nächste Woche einen Stierco tatsächlich. Mhm. Ist sicherlich auch der Termin mit dem größten Aufwand. Wir führen gerade ein neues ERP-System ein. Und da bin ich Projektleiter und muss der Geschäftsführung den Stand der Dinge berichten. Wo stehen wir im Fortschritt des Projektes? Wie sieht's mit dem Budget aus? Etc. Also so wie jedes andere Unternehmen hoffentlich auch, habe ich nächste Woche Mittwoch einen Stierco.
Und ist die Ampel auf grün oder gibt es da schon Themen, die eher so Richtung Orange oder noch röter gehen?
Ich glaube, sie ist grün.
Na gut, ich drücke euch die Daumen.
Ich weiß, sie ist grün.
Du weißt, sie ist grün. Okay, perfekt. Also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Gitta und Moritz. Danke für eure Zeit und die Einblicke in die Familienverfassung von JD Neuhaus. Für mich sind ein paar Gedanken und Ideen übrig geblieben. Ja, was wir davon auch im Bereich Corporate Governance und Unternehmenskultur und in der Strategie allgemein anwenden können. Und ich fand es wahnsinnig spannend, vor allem auch, wie ihr diese Grundprinzipien über die Generation hinweg dann selbst in die Verfassung formuliert habt und das in die Kultur in euer Unternehmen bringt und diese ja, Langfristigkeit jetzt auch in dem erlebt, was ihr beide als Herausforderung vor euch habt. Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir hier gesprochen haben und ja, hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Also vielen Dank erstmal.
Wir haben zu danken.
Vielen, vielen Dank.
An die Unruhige Zeiten-Zuhörer, wenn euch die Episode hier gefallen hat mit Moritz und Gitta, dann lasst uns doch eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen und schreibt uns, was euch gefallen hat und was nicht, an hello@tte-strategy.com. Und der Unruhige Zeiten-Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champion Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.